Die Radio Wissen. Update.
Wenn Sie unsere Haltung nicht mögen, geben Sie uns bessere Argumente. Wir diskutieren gerne, aber richten und verurteilen Sie uns nicht, nur weil wir eine eigene Meinung haben.
Ungarns Präsident Viktor Orbán, eben vor dem EU-Parlament, hier in einer Übersetzung der ARD. Orbán musste schon oft in Brüssel Rede und Antwort stehen, weil er zunehmend autoritär regiert und die EU damit nicht einverstanden war und ist. Nicht mit dem Mediengesetz und nicht mit seiner Flüchtlingspolitik. Jetzt hat Orbán vor dem EU-Parlament sein neues Hochschulgesetz verteidigt. Kurz vorher hat die EU-Kommission den Druck auf Ungarn nochmal erhöht. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Seit Wochen gehen in Ungarn tausende Menschen gegen das neue Hochschulgesetz auf die Straße. Das Gesetz schränkt die Rechte von ausländischen Unis in Ungarn ein. Kritiker sagen, das Ganze ist nur dazu da, die angesehene Central European University zur Schließung zu zwingen. Eine Elite-Uni in Budapest, gegründet vor über 25 Jahren vom US-Milliardär George Soros. Und der gilt als Kritiker von Ministerpräsident Viktor Orbán. Laut dem neuen Gesetz müssen ausländische Unis in Ungarn jetzt auch eine Niederlassung in ihrem Heimatland haben. Und das hat die Soros-Uni nicht. Uns wird damit die Pistole auf die Brust gesetzt, sagt der Rektor der Uni, Michael Ignatieff.
What I do know. Für mich ist klar, kein europäischer Regierungschef, egal aus welchem politischen Lager, darf eine Hochschule für seine Ziele als Geisel nehmen.
Orbán hat die Vorwürfe heute vor dem EU-Parlament als unbegründet zurückgewiesen, hat Soros direkt angegriffen und ihn einen amerikanischen Finanzspekulanten genannt. Und er sagte, dass Ungarn weiter zur EU steht, aber mit vielem nicht einverstanden sei und deshalb Reformen wolle. Aber schon bevor Orbán sich im Parlament erklärt hat, stellte die EU-Kommission klar, wie sie das neue ungarische Hochschulgesetz sieht. Und zwar sehr kritisch. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans.
Zivile Institutionen sind die wichtigste Grundlage von demokratischen Gesellschaften. Wir wären keine Demokratie ohne starke und freie Zivilgesellschaft.
Die Kommission hat erklärt, dass sie einen blauen Brief nach Ungarn schickt. Das ist der erste Schritt im sogenannten Vertragsverletzungsverfahren. Denn die Kommission meint, dass das ungarische Gesetz gleich mehrfach gegen EU-Recht verstößt. Zum Beispiel gegen die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit und gegen das Recht auf Bildung. Die ungarische Regierung hat jetzt einen Monat Zeit, auf das Schreiben zu reagieren. Je nachdem wie, wird es dann weitere Schritte der Kommission geben, sagt Vizepräsident Valdis Dombrovskis.
Following the reactions, Commission will decide on further steps.
Das Ganze kann sich über Jahre hinziehen und am Ende könnten eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof stehen und eine Geldstrafe für Ungarn. Allerdings hat die EU-Kommission schon einige solcher Verfahren gegen Ungarn eingeleitet, aber die meisten von ihnen sind im Sande verlaufen. Außerdem bemängeln Kritiker, dass die Kommission nicht noch einen Schritt weitergeht. Anders als wegen der Justizreform in Polen hat die Kommission nämlich kein Verfahren wegen Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Das könnte bis zum Entzug von Stimmrechten führen.
Was sonst noch wichtig war?
In der Türkei sind bei einer Großrazzia mehr als 1000 Menschen festgenommen worden. Die meisten von ihnen waren bei der Polizei beschäftigt. Innenminister Süleyman Soylu wirft ihnen vor, dass sie die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen unterstützen.
Alternativ bir emniyet yapılanması.
Das Justizministerium und die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara haben heute Morgen eine sich über 81 Provinzen des Landes erstreckende Fahndung eingeleitet. Diese Fahndung ist der wichtigste Schritt in der Entschlüsselung und Auflösung einer Struktur, die eine alternative Polizei ausbauen wollte.
Bedeutet, die Regierung glaubt, dass die Festgenommenen die Polizei unterwandern wollten. Sie macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch letztes Jahr im Sommer verantwortlich. Insgesamt hat es seitdem mehr als 40.000 Festnahmen gegeben. 130.000 Menschen wurden entlassen. Frankreich macht die syrische Regierung für den Giftgasangriff vor 4 Wochen verantwortlich.
Die Zusammensetzung des Nervengiftes, die wir überprüft haben, ist typisch für die Methode, mit der syrische Labors Sarin herstellen. Diese Art der Herstellung trägt die Handschrift des Regimes und erlaubt es uns, das Regime für den Angriff verantwortlich zu machen.
Das hat Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault heute nach einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates gesagt. Nicht klar ist laut dem französischen Außenministerium, ob Machthaber Bashar al-Assad den Angriff befohlen hat. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem Bericht des französischen Geheimdienstes, dass nur Assad und einige seiner einflussreichsten Mitarbeiter einen Giftgaseinsatz befehlen könnten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Konsequenzen gezogen aus den Missbrauchsfällen bei der Bundeswehr. Ein Sprecher ihres Ministeriums hat erklärt, dass die Ministerin den Chefausbilder des Heeres abgesetzt hat, Generalmajor Walter Spindler. Es geht um einen Fall aus Thüringen, der bis jetzt nicht öffentlich war. Die Radio-Wissen-Korrespondent Christoph Prössl.
Der Chefausbilder des Heeres, der jetzt gehen muss, soll die Aufklärung verschleppt oder sogar behindert haben. Seit Mai 2016 lagen Beschwerden über Erniedrigungen aus der Kaserne im thüringischen Sondershausen vor. Demnach sollen Ausbilder Soldatinnen und Soldaten als genetischen Abfall bezeichnet haben, der aussortiert werden müsse.
Missbrauchsvorwürfe gab es in letzter Zeit auch an anderen Bundeswehrstandorten, zum Beispiel in Pfullendorf und in Bad Reichenhall. Dabei ging es um sexuelle Übergriffe, übertriebene Härte und Mobbing. Für Journalisten ist es offenbar in vielen Ländern der Welt schwieriger geworden, ihre Arbeit zu machen. Nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen ist die Pressefreiheit auch in Demokratien in Gefahr. Zum Beispiel würden Spitzenpolitiker in den USA, Großbritannien und Polen die Arbeit der Medien öffentlich schlecht machen. Repressionen gegen Reporter hat die Organisation unter anderem in Ägypten, Russland und in China festgestellt. Besonders verschlechtert habe sich die Lage für Journalisten in der Türkei nach dem Putschversuch letztes Jahr. Das Land liegt auf einer Rangliste der Pressefreiheit jetzt auf Platz 155 von 180. Deutschland ist unverändert auf Rang 16. Allerdings schreibt die Organisation von, Zitat, erschreckend vielen tätlichen Angriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten. Am besten ist die Situation für Journalisten in Norwegen, Schweden und Finnland, am schlechtesten in Nordkorea.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Über die Lage von Journalisten weltweit diskutiert ihr auch im Netz. Nachfragerin schreibt auf tagesschau.de, in manchen Themen sind sich Politik und Medien derart einig, dass es schwerfällt, hier noch an Pressefreiheit zu glauben. Von Werner40 kommt dagegen Lob für die Situation in der Bundesrepublik. Deutschland kann sich glücklich schätzen, eine komplett freie Presse zu haben, unterstützt durch das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Leider gilt das für große Weltbevölkerungsschichten nicht. Andere Nutzer bewerten die Situation auch in Deutschland nicht ganz so rosig wie im Ranking dargestellt. Karl von Faller schreibt, mir fehlt im Bericht die Gefahr für die freie Berichterstattung durch ökonomische Zwänge. Journalisten wird die Zeit zum Denken und für die Recherche genommen, weil auch die Verlage unter wirtschaftlichem Druck stehen. Manche Nutzer sind auch frustriert, wie Dr. Zanzer bei Zeit Online. In einer vernetzten Welt wird es einfach immer schwieriger zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Wobei schon exakt diese Bewertung hinkt, es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Es gibt nur verschiedene Perspektiven und unterschiedliche Maßstäbe.
Was noch wichtig wird.
Afrika steht im Mittelpunkt der laufenden G20-Präsidentschaft Deutschlands. Morgen und übermorgen kommen Unternehmerinnen und Unternehmer von dort in Berlin zu Wort. Entwicklungsminister Gerd Müller hat zu einer Konferenz eingeladen mit dem Titel »Eine Welt ohne Hunger ist möglich«. Die Welthungerhilfe hat vor der Konferenz dazu aufgerufen, dass vor allem Jugendliche in den ländlichen Regionen von Afrika unterstützt werden. Sie bräuchten vor allem einen Job, forderte die Organisation. Und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Handwerk und im Dienstleistungsbereich müssten neue Arbeitsplätze her.
Und sonst in der Welt?
Facebook steht wieder wegen eines live gestreamten Tötungsvideos unter Druck. In Thailand hat ein 20-Jähriger seine 11 Monate alte Tochter umgebracht und Videos davon bei Facebook veröffentlicht. Es dauerte fast 24 Stunden. Bis die Aufnahmen gelöscht wurden. Der Täter hatte nach dem Hochladen des Videos Suizid begangen. Die Polizei vermutet eine Tat aus Eifersucht. Nach einem live gestreamten Mord in den USA hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg letzte Woche zugesichert, künftig werde das Netzwerk der Verbreitung solcher Aufnahmen einen Riegel vorschieben. Kritik gibt es aber nicht nur an Facebook, sondern auch an den thailändischen Medien, die über den Fall berichtet hatten. Der thailändische Medienrat hat mehrere Beschwerden bekommen. Mindestens eine große Tageszeitung hatte auf ihrer Titelseite ein Foto von der Tat abgedruckt. Mehrere Fernsehsender veröffentlichten Ausschnitte aus dem Video. Thailändische Medien zeigen häufig reißerische Fotos von Gewalttaten, doch diesmal sind sie für viele Nutzer damit anscheinend zu weit gegangen. Wegen eines muslimfeindlichen Kommentars muss ein rechtspopulistischer Bürgermeister in Frankreich 2000 Euro Strafe zahlen. Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Béziers hatte am ersten Schultag letzten Jahres sinngemäß gesagt, es gebe in seiner Stadt zu viele muslimische Schüler. In einem Fernsehinterview untermauerte er das. Er erklärte, 91% der Kinder in einer Klasse seiner Stadt seien Muslime. Damit sei die Grenze der Toleranz erreicht. Genau für diese Prozentangabe muss er jetzt 2000 Euro bezahlen. Nach französischem Recht ist es verboten, Daten aufgrund der Religionszugehörigkeit oder Ethnie zu erheben. Das Pariser Strafgericht sprach außerdem 6 Antirassismusgruppen eine Belohnung von 1.000 Euro zu, weil die den Fall vor Gericht gebracht hatten. Der Bürgermeister selbst will das Urteil anfechten. Er habe nur Fakten genannt und die Situation in seiner Stadt beschrieben. In Polen soll bald das Fach Militär auf dem Stundenplan stehen. Der Vizeverteidigungsminister des Landes hat in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass im Herbst an 50 Schulen ein Pilotprojekt startet. Die Jugendlichen sollen 1 bis 2 Stunden pro Woche theoretischen Unterricht bekommen. Außerdem gibt es Schulungen auf dem Truppenübungsplatz. Langfristig soll es in jedem der über 300 Landkreise in Polen mindestens eine Armeeschule geben. Schon jetzt gibt es in Polen sogenannte Uniformschulen, an denen können Schüler der Oberstufe militärische Grundlagen lernen, zum Beispiel den Umgang mit der Waffe. Laut dem Minister will Polen seine Streitkräfte langfristig von aktuell 125.000 auf 200.000 Soldaten vergrößern. Dabei sollen auch die Armeeschulen helfen.
Wissensnachrichten.
Im Science-Fiction-Film Matrix wacht der Protagonist Neo irgendwann auf aus dem, was er bis dato für sein Leben gehalten hat, und stellt dann fest, dass alle Menschen ihr Leben lang von Aliens in riesigen Nährstofftanks gehalten werden. Die Neugeborenen wandern direkt in die Tanks in eine Art künstliche Gebärmutter, und es klingt deswegen schon ein bisschen nach Science-Fiction, was Medizinern der Kinderklinik Philadelphia da gelungen ist. Sie haben frühgeborene Lämmer über mehrere Wochen in einer künstlichen Gebärmutter großgezogen. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Tina, wie genau funktioniert diese Gebärmutter?
Dafür haben die Mediziner ein eigenes System entwickelt. Das besteht aus dem sogenannten Biobag, also so einer Art Beutel. Dieser Beutel ist gefüllt mit Nährflüssigkeit, also im Prinzip künstlichem Fruchtwasser. Und der Lammfötus wird dann direkt an eine künstliche Nabelschnur angeschlossen, über die er versorgt wird. Beutel wird zugemacht. Und das System ist so entwickelt, dass das Herz des Fötus es schafft, das Blut selbst durch die Nabelschnur zu pumpen. Und dann läuft das Blut nach draußen, wird dort maschinell angereichert mit Sauerstoff und Nährstoffen und fließt dann wieder zurück.
Das ist schon ein Durchbruch auf diesem Gebiet, oder?
Ja, das kann man so nennen. Seit etwa 50 Jahren wird daran geforscht. Und den Medizinern ist es jetzt in ihrem Experiment gelungen, 8 Lammföten in diese künstliche Gebärmutter zu stecken. Die waren 105 bis 120 Tage alt, wurden per Kaiserschnitt geholt. Das entspricht einem menschlichen Fötus von 23 bis 24 Wochen, also ein sehr frühes Frühchen. Und in dem Beutel konnten die Lämmer dann heranwachsen und bis zur Geburt quasi reifen.
Und es funktioniert im Prinzip alles so, wie es im Mutterleib gehen würde. Es ist nicht nur einfach nur ein Brutkasten.
Nee, genau. Das ist wirklich eine externe Gebärmutter. Also der große Unterschied zum Brutkasten ist, dass die Föten nicht anfangen, Luft zu atmen. Ne? Bei extremen Frühchen ist das nämlich oft der große Punkt, das große Problem. Kommen die zu früh auf die Welt, dann sind meist die Lungen nicht richtig entwickelt. Bei der Geburt fängt aber jeder Fötus an, reflexartig nach Luft zu schnappen. Und schaffen das die Lungen in dem Moment nicht, schafft es der Fötus nicht oder nimmt zumindest sehr großen Schaden. Bei dem Biobag verschaffen die Mediziner den Frühchen dann die Zeit, weiter in einer mit Flüssigkeit gefüllten Umgebung zu leben, bis sich die Organe so weit entwickelt haben, dass sie bereit sind, die Lungen zum Beispiel eben Luft einzuatmen.
Und lässt sich das auf den Menschen übertragen, dieses System?
Also davon sind wir echt noch weit entfernt. Das ist jetzt ein erstes gelungenes Experiment. Die Forscher sagen selbst, wir hatten da auch noch Komplikationen. Wir müssen da noch viel mehr Arbeit reinstecken, bevor wir überhaupt daran denken können, das an Menschen auszuprobieren.
Viel Geduld haben auch die Verantwortlichen bei der NASA. 13 Jahre ist die Raumsonde Cassini um den Saturn herumgeflogen und jetzt kommt sie endlich ganz nah.
Genau, heißt, sie fliegt zum ersten Mal zwischen den Saturn und seinen innersten Ring. Also in den nächsten Wochen soll Cassini so dann Daten sammeln, zum Beispiel zum Magnetfeld des Planeten. Das ist dann auch das Finale ihrer Mission und der gefährlichste Teil zugleich. Wenn sie jetzt noch ihre Mission beendet, dann war sie insgesamt 20 Jahre im Dienst. Rente gibt's allerdings nicht so richtig. Im September wird sie planmäßig dann auf dem Saturn abstürzen.
Wir hier bei D-Radio Wissen denken auch noch längst nicht an die Rente. Wir pieken euch lieber ein bisschen. Das Motto lautet: öfter mal raus aus der eigenen Komfortzone. Fangt doch mal bei den Raumtemperaturen an.
Genau, normalerweise haben nämlich Innenräume eine Temperatur zwischen 21 und 22 Grad. Das empfinden die meisten von uns als angenehm. Niederländische Forscher haben jetzt in Versuchen festgestellt, dass Menschen mit Übergewicht oder mit Diabetes vom Typ 2 davon profitieren, wenn sie am Tag immer wieder über einige Zeit kühleren Temperaturen ausgesetzt waren, heißt 15 Grad. Bei Übergewichtigen wurden durch das Frieren braune Fettzellen aktiviert und mehr Fett verbrannt. Bei Menschen mit Diabetes reagierten Körperzellen wieder besser auf Insulin. Der Effekt, der war vergleichbar mit dem von Medikamenten. Also Fazit der Forscher, für die Gesundheit ist es gut, die Heizung immer mal wieder runterzudrehen.
Wetter. Der April verabschiedet sich mit vielen Schauern, Regen und sogar Schnee und das bleibt auch so. Am Abend und in der Nacht gibt es im Süden immer wieder Regen und Schnee, im Norden lassen die Schauer nach. Morgen ein ähnliches Bild wie heute, Sonne, Wolken und Schauer im Norden und in der Mitte, Richtung Süden, kaum Lichtblicke, dafür Dauerregen. Ab 500 Metern schneit's, dazu höchstens 5 bis 12 Grad, wo es höher ist, maximal 4 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.